Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mich sehr für die Einladung bedanken zum Anlass des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus hier in der Reichenau zu Ihnen sprechen zu dürfen. Historische Forschung hat in der Reichenau Tradition. Wenn man beispielsweise an die weithin beachteten Arbeiten von Heinz Faulstich zur Geschichte der Psychiatrie in Baden im 19. und 20. Jahrhundert denkt, aber auch an die Forschung von Klaus Hoffmann zur Geschichte der Psychotherapie und Psychoanalyse. Ich bin der Einladung hierher sehr gerne gefolgt, nehme Sie zum Anlass, Ihnen von einem im Abschluss befindlichen Projekt zu berichten. In diesem Projekt wurde eine außerklinische psychiatrische Versorgungsform historisch untersucht, die im Rahmen der nationalsozialistischen Gesundheitspolitik vollkommen aufgegeben wurde. Und wir werden sehen, wie und weshalb dies geschah. Darüber hinaus habe ich mir im Vorfeld dieser Veranstaltung berichten lassen, dass es im Rahmen dieser Reihe anlässlich des Gedenkens der Opfer des Nationalsozialismus nicht unüblich ist, Vorträge anzufragen, die das Thema des NS mit historischen Aspekten der Psychiatrie verbinden, deren Inhalt mitunter auch einen Bezug zur Psychiatrie der Gegenwart aufweist. Auch dies ist, wie ich unten ausführen werde, bei meinem heutigen Thema zweifelsfrei der Fall. Zum heutigen Gedenktag. Was genau, meine Damen und Herren, verbindet die Psychiatrie mit dem heutigen Gedenktag? Der Jahrestag der Befreiung des sogenannten Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 wurde im Jahr 1996 und auf Initiative des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog offizieller deutscher Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Der 27. Januar ist kein Feiertag im üblichen Sinn. Er soll vielmehr ein Denktag sein. Gedenken und Nachdenken über die Vergangenheit sollen Orientierung schaffen für die Zukunft. Denn zur engagierten Verhinderung von zukünftigem Völkerhass, Totalitarismus, Faschismus und ideologisch vermeintlich gerechtfertigten Mord gehört für uns die lebendige Erinnerung an den Nationalsozialismus, die aktive Auseinandersetzung mit diesem Teil der deutschen Geschichte. Am 1. November 2005 erklärte die Generalversammlung der Vereinten Nationen den 27. Januar zum internationalen Holocaust-Gedenktag. Die US-amerikanischen Days of Remembrance lehnen sich im Datum an den israelischen Yom HaShoah an, der allerdings aus der Perspektive der Opfer seit 1959 begangen wird, dem jüdischen Kalender folgt und in diesem Jahr am 21. April begangen wird. Auschwitz als Name, zugleich als Ort und als Ereignis, wurden zum Synonym für den Mord der Nazis an den europäischen Juden. Auschwitz ist Ausdruck des Rassenwahns in der deutschen Geschichte. Auschwitz ist Sinnbild für das Leid, das Menschen anderen Menschen zugefügt haben. Zum 64. Mal jährt sich an diesem 27. Januar die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz durch die Rote Armee. Diese sogenannten Konzentrationslager, eine der vielen Euphemismen der NS-Zeit, dienten von Anfang an, ja bereits von 1933 an, allein dem Zweck, andersdenkende Gegner des Regimes und die als nicht zugehörige zur nationalsozialistischen Gesellschaft definierten, auf vielfältige Weise zu stigmatisieren, zu entrechten, zu verfolgen, zu quälen und zu vernichten, zum Verschwinden zu bringen. Spätestens seit 1941 dienten Konzentrationslager der unfassbaren Vernichtung von Millionen Menschen, eine Vernichtung, die wir wesentlich mit dem europäischen Judentum und seiner Geschichte verbinden. Die Zahl der jüdischen Opfer alleine wurde auf 6 Millionen Menschen berechnet. In dieser Abrundung der Zahl zeigt sich eine weitere, moralisch eigentlich zweifelhafte Verdinglichung der Opfer, eine Individualisierung, die alleine bereits alle weitere Forschung zu diesen Opfern rechtfertigt, eigentlich nach ihr verlangt. Was nun verbindet Auschwitz mit der Geschichte der Psychiatrie? Zweierlei muss man, insbesondere hier im deutschen Südwesten, sagen. Einerseits stellen geistig und psychisch Kranke eine weitere Opfergruppe der nationalsozialistischen Politik dar. Nach früheren Forschungen ging man von ungefähr 200.000 Opfern der Psychiatrie aus. Nach aktuellem Forschungsstand, wie beispielsweise bei Fuchs 2007, müssen wir von mehr als 300.000 ermordeten Menschen ausgehen, die im Vorfeld der Tötung als geistig oder psychisch krank bezeichnet wurden. Zum anderen ist in der medizinhistorischen Forschung heute offensichtlich und gilt als belegt, dass die Ermordung psychisch Kranker durch Gas, die 1939, 1940 unter anderem in Grafeneck auf der Schwäbischen Alb und an weiteren 5 Orten im Kerngebiet des Deutschen Reichs systematisch durchgeführt wurden, als Vorversuch zur geplanten Ermordung einer weit höheren Zahl an Menschen in den Folgejahren zu interpretieren ist, also als solche auch geplant war. Neben der Chronologie dieser schrecklichen Taten und den administrativen Zusammenhängen in politischen und Regierungskreisen belegt dies auch die Tatsache, dass die Mordkommandos aus den 6 Tötungsanstalten für psychisch Kranke höchste personelle Kontinuität zum Personal der sogenannten Vernichtungslager aufwiesen, für die Auschwitz steht. Die folgenschweren Entwicklungen in der Psychiatrie und Psychotherapie im Nationalsozialismus in Deutschland basierten auf Konzepten der Rassenhygiene, entwickelt aus sozialdarwinistischen Anschauungen, die teilweise bereits im 19. Jahrhundert entstanden. Zu nennen wäre auch die Disziplin der Sozialhygiene, deren sozialmedizinische Wurzeln bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurückreicht, die sie in den Weimarer Jahren ausdifferenzierte und die von den Konzepten der Rassenhygiene 1933 abgelöst wurde. Die Grundlagen der Eugenik, die biologischer oder politischer Natur sind, lassen sich in ihrer Entstehung nicht erst in den 1930er Jahren lokalisieren, sondern sind teilweise deutlich älter. Indem auf der Basis sozialdarwinistischer Konzepte diejenigen der Rassenhygiene entwickelt wurden, erhielten Maßnahmen zur Ausgrenzung oder sogenannte Ausmerzung schwacher und fremder Elemente aus dem Volkskörper, Zitat Ende, den Status naturgesetzlicher Unausweichlichkeit, der bei Nichteinhaltung die Strafe des Untergangs des eigenen Volkes folgen würde, des deutschen Volkes. Für die medizinische Wissenschaft hatte die Durchsetzung dieses rassenhygienischen Paradigmas schwerwiegende Folgen, indem der individuelle Körper zugunsten des sogenannten Volkskörpers entwertet wurde. Als negative eugenische Maßnahme, Zitat, wurde, wie das Beispiel von Alfred Hoche zeigt, schon vor dem Ersten Weltkrieg und nicht nur in Deutschland die Marginalisierung, Asylierung, Sterilisierung und dann auch die Tötung der wesentlich, wenn auch nicht ausschließlich von Psychiatern als lebensschwach und lebensunwert identifizierten Elemente des Volkskörpers, Zitat, diskutiert und praktiziert. August Forel, Anstaltsdirektor im schweizerischen Burg Hölzli, forderte für die soziale Hygiene eine totale Umwälzung der Anschauung und sprach sich für die menschliche Zuchtwahl und gegen den rein quantitativen Neomalthusianismus aus. Sein Schüler und Nachfolger Eugen Bleuler stellte fest, das erneutes Zitat, diejenigen, welche das Parvenü-Leben einer Großstadt führen, dabei eigentlich einen Rassenselbstmord begehen, Zitat Ende. Und dass der Weg vom Normalen bis zum Aussterben zumindest zum Teil über, erneutes Zitat, geistige Degeneration führe. Zur Behandlung der Geisteskrankheiten im Allgemeinen schlug er vor, dass, Zitat, schwer Belastete sich nicht fortpflanzen sollten, Zitat Ende. Vor dem Hintergrund dieser Tendenzen in Wissenschaft und Medizin stellte der als Katastrophe erlebte Erste Weltkrieg in zweierlei Hinsicht einen entscheidenden Einschnitt für die weitere Entwicklung dar. Zum einen starben zwischen 1914 und 1918 in den deutschen und österreichischen Heil- und Pflegeanstalten nach aktuellem Kenntnisstand mindestens 65.000 Patienten an den unmittelbaren und mittelbaren Folgen mangelhafter Versorgung und Pflege. Und im Bewusstsein einer ganzen Psychiatergeneration wurde so die Antastbarkeit, nicht die Unantastbarkeit, die Antastbarkeit der körperlichen Unversehrtheit ihrer Schutzbefohlenen, und zwar ohne rechtliche Konsequenzen, zugunsten vermeintlich höherer Werte, als Handlungsoption real. Wie folgenreich diese zäsurhafte Erfahrung für die deutsche Psychiatrie des 20. Jahrhunderts war, wurde offenbar unterschätzt. Zum anderen wurden die zahllosen Menschenopfer des Kriegsgeschehens selbst, wiederum unter dem zeitgenössischen Gesichtspunkt der Eugenik, als verhängnisvoll wahrgenommen, indem gerade die als, Zitat, tüchtigsten einer Generation bezeichneten, ihr Leben gelassen und die sogenannten, Zitat, untauglichen und psychopathischen Elemente komfortabel überlebt hätten. Unter dem Eindruck dieses als Gegenauslese verstandenen Phänomens wurde nach langer Vorarbeit nun 1920 die allseits bekannte Schrift des Juristen Karl Binding und des Psychiaters Alfred Hoche publiziert. Hoche sprach sich darin für die Tötung der geistig Toten aus, Zitat, da der materielle und pflegerische Aufwand für sie nicht zu rechtfertigen sei. Unsere Lage ist wie die der Teilnehmer an einer schwierigen Expedition, bei welcher die größtmögliche Leistungsfähigkeit aller die unerlässliche Voraussetzung für das Gelingen der Unternehmung bedeutet und bei der kein Platz ist für halbe, viertes oder achtes Kräfte. Zitat Ende. Mit der Schrift Bindings und Hoches und den darin geprägten Begriffen vom lebensunwerten Leben und von den sogenannten Ballastexistenzen wurde die ursprüngliche Diskussion um die Sterbehilfe oder Tötung auf Verlangen auf die Klientel der Heil- und Pflegeanstalten ausgedehnt. Lebensfähige, nicht körperlich kranke Menschen sollten vor allem aufgrund der Lasten, die sie der Allgemeinheit auferlegten, getötet werden. Der reformpsychiatrischen Ära der 1920er Jahre war nur ein kurzer Höhenflug beschieden. Die Ende der 20er Jahre einsetzende Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage, die mit politischer Radikalisierung und Polarisierung einherging, wirkte sich auch auf die Situation der psychisch Kranken und Behinderten aus. Sparvorschläge betrafen besonders den Bereich der Fürsorge und Sozialpolitik und damit auch den Sektor der, Zitat, unproduktiven und kostenintensiven Geisteskrankenfürsorge. Im Ergebnis verordneter Maßnahmen und psychiatrischen Sparwillens wurde das Niveau der Anstaltsversorgung, und zwar vom Erhalt der baulichen Substanz der Anstalten bis zur Ernährung der Patienten, auf ein Mindestmaß abgesenkt und so muss man hinzufügen, von der nationalsozialistischen Psychiatrie nie wieder auf die Höhe gebracht, die zur Zeit der Weimarer Republik bereits erreicht worden war. Obwohl die offene Fürsorge und die Familienpflege als günstige Verpflegungsformen galten, stagnierten auch sie oder wurden eingeschränkt. Die Beschäftigungstherapie nach Hermann Simon wurde in Arbeitszwang umgedeutet. Auch in anderen Bereichen hatten sich durch die Reformansätze unbeabsichtigt Möglichkeiten ergeben, die den Machthabern nach 1933 den schnellen Zugriff auf die Instrumente der Reformpsychiatrie erleichterten und ihre Diskreditierung und Umdeutung möglich machten. So hatten die Anstaltspsychiater durch die Ausweitung ihrer Zuständigkeit auf nicht anstaltspflegebedürftige Patientinnen und Patienten und durch die Erfassung aller, Zitat, geistig Abnormen einer Region ihr Tätigkeitsfeld beträchtlich erweitert. Die Infrastruktur für diese neuen Aufgaben war vielerorts vor 1933 durch die Abstellung sogenannter Fürsorgeärzte mit entsprechender Personal- und Sachausstattung geschaffen worden. Nach 1933 war es dann ein leichtes, die vorhandenen Strukturen für die sogenannte erbbiologische Erfassung und die Durchsetzung der Zwangssterilisation zu nutzen. Häufig mussten nicht einmal die ausführenden Personen ausgetauscht werden. Hinzu trat, dass durch die gesteigerte Beschäftigung mit der offenen Fürsorge zwar ein gewisses Verständnis für die tieferen Zusammenhänge zwischen den sozialen Verhältnissen und der psychischen Auffälligkeit geweckt worden war, doch wurden seit Beginn der 30er Jahre diese Fragen des Zusammenhangs von sozialer Devianz und psychischer Erkrankung bzw. geistiger Behinderung zunehmend unter dem Gesichtspunkt einer möglichen Vererbbarkeit diskutiert und damit in eine therapeutische Sackgasse geführt. Auch die Bevölkerung wurde, wenn man so sagen kann, auf die NS-Mordprogramme vorbereitet. In Anführungsstriche zu setzende Aufklärungsplakate, Rechenaufgaben in der Schule, Broschüren und so weiter vermittelten für verschiedene Altersgruppen bzw. Zielgruppen der Bevölkerung die aus Sicht der nationalsozialistischen Plane notwendige Befreiung von den sogenannten Ballastexistenzen, so die Wortwahl. Im Oktober 1939 ordnete Hitler den sogenannten Gnadentod der psychisch kranken und geistig behinderten Patienten an. Ein Dekret, geschrieben auf seiner persönlichen Schreibmaschine, nicht zufällig mit dem Datum des Überfalls auf Polen versehen, erweiterte die Befugnisse zu bestimmen der Ärzte, darüber zu entscheiden, ob Personen, die nach menschlichem Ermessen, Zitat, unheilbar seien und nach sehr vorsichtiger Diagnose, so der Wortlaut, ihre Erkrankung den sogenannten Gnadentod gewährt werden sollte. Zitat Ende. An die psychiatrischen Einrichtungen, Krankenhäuser und anderen Institutionen zur Versorgung chronisch kranker Menschen wurden nachfolgend Fragebögen verteilt. Es musste darüber Bericht erstattet werden, ob Patienten beispielsweise an Schizophrenie, Epilepsie, senilen Störungen, therapieresistente Paralyse, Retardierung, Enzephalitis, Huntington'sche Chorea oder anderen Krankheitsbildern litten. Auch alle diejenigen, die für mindestens 5 Jahre kontinuierlich in einer der oben genannten Institutionen aufgenommen gewesen waren, als schieres Faktum, mussten gemeldet werden, genauso wie diejenigen, die als Kriminelle galten oder diejenigen, die keine deutsche Staatsbürgerschaft besaßen oder nicht von deutschem Blut waren, besonders wenn es sich bei diesen Menschen um Juden, Sinti, Roma oder Menschen schwarzer Hautfarbe handelt. Der Massenmord wurde in Berlin in der Tiergartenstraße 4 organisiert, woraus der auch in der medizinhistorischen Literatur weiterhin Verwendung findende Terminus T4 resultiert. Insgesamt weiß man nach aktuellem Forschungsstand von 6 Einrichtungen, die der gezielten Ermordung der Patienten dienen sollten und definitiv auch dienten. Brandenburg, Grafeneck, Hartheim, Pirna, Bernburg und Hadamar. In Brandenburg an der Havel, an dem seit dem 18. dieses Monats der zweite und mobile Teil des Weisenauer Mahnmals für die Opfer der Euthanasie steht, wurde beispielsweise ein ehemaliges Gefängnis in eine solche Einrichtung umgewandelt, deren Zweck von Anfang an einzig in der Ermordung von Patienten bestand. Hier wurden auch erste Experimente mit Gas durchgeführt. Die Patienten wurden von Ärzten ausgewählt und von den Krankenhauseinrichtungen in die genannten Mordstätten überführt. Belegt ist dies mit Bildmaterial, unter anderem aus der Liebenau am Nordufer unseres Sees. Ein Krankenhausgeistlicher nahm dieses Bild versteckt auf und setzte sich über ein entsprechendes Verbot hinweg. Das Bild wurde uns von Herrn Ehrmann, Stiftung Liebenau, zur Verfügung gestellt. Das ist eins soweit, und das kommt später, dann kommt es noch. Zu jeder dieser Mordstätten gehörte ein Krematorium. Nach der Ermordung wurden die Angehörigen bzw. Familien der Ermordeten über die angebliche Todesursache unterrichtet, bei der es sich regelmäßig um eine zunächst einigermaßen plausibel erscheinende, jedoch frei erfundene, also nicht zutreffende Diagnose handelte. Auch aus dem Bodenseeraum wissen wir seit kurzem, dass diese Benachrichtigungen zum Teil sogar mit offenen Postkarten zugestellt worden sind. Für den Tod wurde jedenfalls eine medizinische Ursache, wie beispielsweise ein Herzfehler oder eine Lungenentzündung, angegeben. Am 24. August 1941 ordnete Hitler den Abbruch der sogenannten Aktion T4 an. Es fehlt uns noch jetzt die letzte Sicherheit darüber, ob dies aufgrund von Protesten einzelner Mitglieder der Kirchen bzw. prominenter Personen des öffentlichen Lebens geschah oder ob der Abbruch der Tötungen auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass man eine kühl geplante Zahl an Patienten früher als erwartet getötet hatte und derart der für die vorgesehene Funktion von Militärlazaretten benötigte Raum, gerade an der Ostgrenze des Reichs sowie im Grenzgebiet zu Frankreich, nun bereits zur Verfügung stand. Zu diesem Zeitpunkt waren allein durch diese Tötungsaktion ungefähr 70.000 Menschen ermordet worden. Diese Karten wurden uns im letzten Sommer anonym zugestellt. Das ist ein kleiner Hinweis auf den prekären Charakter dieser Information bis ins 21. Jahrhundert. Wollte ich Ihnen nicht vorenthalten. Das ist der Bus, von dem ich eingangs sprach, beziehungsweise das Foto aus der Liebenau. Die nationalsozialistischen Euthanasieprogramme wurden, wenn auch unsystematisch, zum Teil dennoch weitergeführt. Nun wurden Medikamente und der Hungertod zur hauptsächlichen Bedrohung der zu diesem Zeitpunkt noch lebenden Patientinnen und Patienten. Hinsichtlich der Problematik des Hungertods verweise ich wiederum auf die Arbeiten von Heinz Faulstich. Zwischen 1939 und 1945 wurden nach aktuellem Forschungsstand also ungefähr 300.000 hilflose Menschen ermordet. So viel zunächst zur Verbindung zwischen Psychiatrie und NS-Administration. Ich komme auf die nationalsozialistische Gesundheitspolitik am Ende des Vortrags zurück. Nun zum zweiten Themenkomplex dieses Vortrags, der Versorgungsform der Familienpflege. Wir machen hier zunächst einen Sprung, inhaltlich wie zeitlich, und blicken zurück aufs 19. Jahrhundert. Ich berichte Ihnen nun von Ergebnissen eines Projekts zur Erforschung eines psychiatrischen Therapie- und Versorgungssystems, könnte man sagen, im deutsch-französischen Vergleich, das von der deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert wurde. Untersucht wurde die Unterbringung psychisch Kranker in nicht leiblichen, fremden Familien gegen Entgelt, also die sogenannte psychiatrische Familienpflege, heterofamiliale Familienpflege, genauer gesagt. Der therapeutische Nutzen und die Frage der Praktizierbarkeit dieser Alternative zur stationären Versorgung führten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht allein in Westeuropa zu hitzigen Debatten. Untersucht wurden im Projekt neben diesen Fachdebatten auch die institutionellen Anfänge der Familienpflege, insbesondere in Frankreich und Deutschland, bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs. Der Bezug zum Nationalsozialismus aus Anlass des heutigen Tages stellt also über den ursprünglichen Untersuchungszeitraum hinaus einen etwas erweiterten zeitlichen Fokus dar. Ich benutze im Vortrag den Begriff psychiatrische Familienpflege, da ich mich fast durchgängig auf die historische Versorgungsform beziehe, nicht auf die heutige Versorgungsform, die inzwischen die Bezeichnung betreutes Wohnen in Familien trägt. Ich werde im Folgenden in drei Teilen zunächst auf die jüngere Geschichte eingehen, im mittleren Teil über die Ursprünge und die Entwicklung der psychiatrischen Familienpflege in Westeuropa sprechen, um mit drei Schlussfolgerungen zum Ende zu kommen. Ich komme direkt zum ersten Teil. Die Zeitgeschichte der psychiatrischen Familienpflege und die Geschichte der Medizin. Mitte der 1960er Jahre wurde die Dehospitalisierungsbewegung in den USA zu einer Kraft, die die Debatte um die Versorgung psychisch Kranker maßgeblich mitgestaltete. Diese Entwicklung hatte auch gewisse Entsprechungen in der deutschen Psychiatrie. Abgesehen von psychiatriekritischen Momenten, die sich in gesellschaftlichen Debatten der gesamten westlichen Welt erkennen ließen, trat in der deutschen Situation ein weiterer, ebenso gewichtiger Aspekt hinzu. Es ging um die eben angedeutete Aufarbeitung dessen, was während des Nationalsozialismus an Verbrechen auch in der Psychiatrie begangen worden war. Und diese Aufarbeitung wurde wesentlich von der Nachfolgegeneration initiiert. In den gesellschaftlichen Debatten der späten 1960er und der 1970er Jahre wurden Funktion, Sinn, Zweck und Nachteile von Institutionen engagiert diskutiert, auch des Krankenhauses und hier im Speziellen des psychiatrischen Krankenhauses. Die Macht der die Psychiatrie Ausübenden wurde kritisch beleuchtet und ihre Rechtfertigung hinterfragt. Im Zuge der Kritik an der Institution des psychiatrischen Krankenhauses wurde ein breites Spektrum an außer- und nachstationären Versorgungsformen für psychisch Kranke entwickelt, zu der unter anderem das ambulante betreute Wohnen, die therapeutische Wohngemeinschaft und die Tagesklinik gehören. Versorgungsformen, die heute selbstverständlich zum Repertoire jeder modernen psychiatrischen Klinik gehören und nicht etwa in Konkurrenz zu ihr stehen. Eine Versorgungsform fand in den 1960er Jahren noch keinerlei Erwähnung. Die psychiatrische Familienpflege, Gegenstand dieses Vortrags. Bei dieser Versorgungsform, in dem die Kranken, wie gesagt, auf Basis differenzierter Finanzierungsmodi relativ selbstbestimmt in nicht leibliche Familien aufgenommen werden, wird, so die vielen von Ihnen sicher bekannte knappe Definition, den Gastfamilien eine monatliche Entschädigung für den Aufwand an Versorgung gewährleistet. Die Kranken profitieren von diesem Familienanschluss und einem Lebensalltag, der ganz allgemein demjenigen gesunder Menschen sehr viel näher kommt, als dies im Rahmen stationärer psychiatrischer Versorgung möglich und auch leistbar ist. Verschiedene Funktionen und Serviceleistungen eines Gesundheitssystems werden unter Beteiligung mehrerer betreuender Berufsgruppen hierbei mit dem Versorgungsbeitrag der jeweiligen Familie kombiniert oder integriert. Interessanterweise wird bei der Umsetzung dieser Versorgungsform forciert, was zu anderen Zeiten seitens der Psychiatrie bzw. seitens der Zivilgesellschaft zu verhindern versucht wurde. Eine Vermischung psychisch Kranker mit der sogenannten Normalbevölkerung bis hin zur gelungenen Integration. Im Falle der Bewerbung einer potenziellen Gastfamilie um die Aufnahme eines psychisch Kranken kommt es zu einem aktiven Aufsuchen und sich Konfrontieren mit psychischer Krankheit. Ein nicht zu unterschätzender Aspekt der medizinischen Aufklärung der Bevölkerung und der Entstigmatisierung der psychisch Kranken. Im Bericht der sogenannten Psychiatrie-Enquete, einer umfangreichen Bestandsaufnahme der bundesrepublikanischen Psychiatrie der 1970er Jahre, erwähnte man die psychiatrische Familienpflege jedoch gerade einmal mit einem Satz. Dieser Befund ist im Kontext eines intellektuellen Klimas zu sehen, das der bürgerlichen Familie kritisch bis sehr stark distanziert gegenüberstand. Mit einer gewissen Latenz kam es jedoch dennoch unter anderem mit Hilfe medizinhistorischer Studien, kurioserweise, zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf zunehmendes Interesse an dieser Verpflegungsform bekundet wurde. Erste Etablierungen der psychiatrischen Familienpflege in der Bundesrepublik Deutschland wurden zu Beginn der 1980er Jahre initiiert. Auch in verschiedenen anderen Ländern, vorwiegend der westlichen Welt, werden inzwischen Versuche unternommen, diese Versorgungsform nicht allein bei langzeitig psychisch Kranken, sondern auch zur Krisenintervention, wie in Zürich, sowie zur Versorgung geistig Behinderter, Pflegebedürftiger, auch Adoleszenter und alter Menschen einzusetzen, wie im Landkreis Ravensburg. Aus medizinhistorischer Sicht sind nun zwei Dinge interessant. Zum ersten begegnete den eher wenigen klinisch tätigen Kolleginnen und Kollegen und ihren Teams, die die Familienpflege in den 1980er Jahren wieder einführen wollten, eine gewisse Skepsis. Was man denn nun quasi in einer modernen Zeit mit einer solch antiquierten Form der Versorgung wie der Familienpflege erreichen wolle? Unglauben machte sich breit. Kurz gesagt hinderte dies jedoch weder die im Raum Bonn noch im Raum Ravensburg sich gründenden Initiativen, eine bald erfolgreiche Arbeit zu beginnen. Wie die Optimisten der 1880er und 1890er Jahre, die Psychiater Ferdinand Warendorf in Ilden bei Hannover und Konrad Alt in Uchtspringe bei Magdeburg, ließ man sich nicht beirren. Mit Zuversicht ging man an die Reetablierung der psychiatrischen Familienpflege und nicht zu Unrecht, wie wir heute sehen können. Interessant ist an diesen Entwicklungen der 1980er Jahre jedoch ein zweiter Aspekt. Ähnlich skeptisch wie die Mehrzahl der in der Versorgung psychisch Kranker Tätigen die mögliche Reetablierung der Familienpflege beäugten oder kritisch betrachteten, sich gar von ihr distanzierten, ignorierte man die Familienpflege als historischen Gegenstand auch unter den Experten der universitären Psychiatriegeschichte an den medizinhistorischen Instituten. Es gab diese Geschichtsschreibung quasi nicht. Nicht in Deutschland, nicht in Frankreich, nicht in den USA oder anderen akademischen Zirkeln der westlichen Welt. Wie könnte man sich dies erklären? Denn es ist ja zunächst kaum verstehbar, wie mehr als eine Historikergeneration die Themen Familie, ambulante Versorgungsformen und somit letztlich auch psychiatrische Familienpflege aussparen konnte. Meiner Ansicht nach findet man eine Antwort auf diese Frage nur, wenn man die Historiker und ihre Arbeit wiederum selbst historisch untersucht, historisiert. Eine erste kurze Antwort auf die erwähnte Frage kann im zeitlich begrenzten Rahmen dieses Vortrags heute vielleicht sein, dass die Familie, zumal in ihrer bürgerlichen Form, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts über lange Zeit nicht nur ein Tabu war oder gar als Hort der Krankheit selbst betrachtet wurde, der Generierungsort der Schizophrenie war, etc., also nicht erstrebenswert als Modell. Je nach Generationszugehörigkeit mögen sich einige von Ihnen im Publikum an einschlägige Debatten und Buchpublikationen erinnern, die Begriffe wie Patient, Familie oder so ähnlich im Titel führten. Über den Stellenwert der Familie ließe sich ja nun bis heute trefflich streiten, einverstanden? Dass die Familie darüber hinaus jedoch in der historischen Forschung kein Thema war, gar nicht in Erscheinung trat, jedenfalls nicht in dem uns interessierenden Bereich der Medizingeschichte, ist hingegen rational kaum erklärbar. Im Werk eines Michel Foucault beispielsweise, der wie niemand sonst die westeuropäische Psychiatriegeschichtsschreibung der 1960er bis zu den 1990er Jahren prägte, sucht man vergeblich nach Stellungnahmen zu den sogenannten antipsychiatrischen Bewegungen des 19. Jahrhunderts, nach Schilderungen der Debatten um ambulante, nicht krankenhausgebundene, außerklinische Versorgungsformen. Nicht weiter erstaunlich würde uns vielleicht ein neokrebelinianischer Psychiater zuraunen, das kann doch auch kaum relevant gewesen sein. Weit gefehlt eben, müsste man an diesen Kollegen entgegenrufen, denn kein Thema hat zwischen 1850 und 1870 die Gemüter dermaßen erhitzt und zu solch dramatischen und gut dokumentierten aggressiven Durchbrüchen in Ärzteversammlungen geführt und Ärztezeitschriften geführt, wie die Debatte um die psychiatrische Familienpflege oder wie es zeitgenössisch hieß, die Debatte um Gehl. Das als flämischer Ort der modellhaften Etablierung zum Synonym dieser Versorgungsform geworden war. Wir schließen diese Forschungslücke der Geschichte ambulanter Versorgung des 19. Jahrhunderts quasi erst jetzt, zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Und ich komme hiermit zum zweiten Teil meines Vortrags, die Ursprünge und Entwicklung der Familienpflege in Westeuropa. Psychisch Kranke wurden in Deutschland noch weit bis ins 20. Jahrhundert hinein sehr häufig in Ziegelsteingebäuden vor den Toren einer jeden Großstadt untergebracht, sorgsam von der sogenannten Normalbevölkerung separiert. Was den größeren Teil Deutschlands angeht, wurden entsprechende Einrichtungen ihrer Insassen bevorzugt in eher verlassenen und entvölkerten Landstrichen zusammengelegt, wie man sich auszudrücken pflegte. Während des Nationalsozialismus wurden psychiatrische Patienten bekanntermaßen sterilisiert und als sogenanntes unwertes Leben betrachtet. Angesichts dieses Kapitels deutscher Psychiatriegeschichte, zu denen ja auch Misshandlung und spätestens nach Beginn des Zweiten Weltkriegs der geschilderte systematische Patientenmord gehören, ist man spontan geneigt, die Existenz der Versorgungsform der Familienpflege mit medizinisch-therapeutischen Errungenschaften des 20. Jahrhunderts in Verbindung zu bringen. Quasi nach dem Motto, das haben bestimmt die 68er erfunden. Doch wie ich bereits angedeutet habe, trifft genau dies nicht zu. Denn für die allermeisten westeuropäischen, wie auch für viele der außereuropäischen Umsetzungsmodelle, existiert ein historisches Vorbild aus dem Mittelalter. Das flämische Städtchen Geel, ein im mehrfachen Sinne wunderbarer Ort. Die Gründung der Siedlung Geel, von der die psychiatrisch Tätigen unter Ihnen eventuell wissen oder sie gar kennen, geht auf eine christliche Legende des 6. Jahrhunderts zurück. Als Pilgerort ist Geel in den einschlägigen Quellen spätestens seit dem 13. Jahrhundert bekannt. Dieser sich zu einem Marktflecken entwickelnde Ort war Ziel unterschiedlich motivierter Reisen. Die unzähligen Pilger, die sich über die Jahrhunderte des Mittelalters und der Neuzeit und mindestens bis zur Französischen Revolution nach Geel aufmachten, setzten ihre Hoffnungen auf ein neuntägiges, wie wir heute vielleicht sagen würden, exorzistisches Ritual in der Siegenkammer, zu Deutsch Krankenkammer, einer örtlichen Kirche. Die erhaltenen Krankheitsberichte erinnern uns heute an psychiatrische, mitunter auch neurologische, beispielsweise epileptologische Krankheitsbilder. Bei solchen retrospektiv zustande kommenden Diagnosen ist allerdings Vorsicht geboten. Die seit den 1860er Jahren leidenschaftlich geführten Fachdebatten, deren zuweilen auftretende Schärfe uns wie erwähnt noch heute überrascht, zentrierten sich seinerzeit, wie angedeutet, um die Frage, ob die Familienpflege eine praktikable Alternative zur sogenannten Asylierung sein könne. Im beschriebenen Projekt wurden die Debatten in zentralen Fachorganen untersucht, die von der Gründung der jeweiligen Zeitschrift bis 1914 systematisch analysiert wurden. Diese Debatten erhielten ihre Schärfe vor allem durch den Umstand, dass es die mit Ziegelstein im Pavillonstil errichteten Irrenanstalten in den 1860er Jahren erst noch zu errichten galt. In den Fachdebatten dieser Jahre wurde die Notwendigkeit solcher Institutionen insgesamt schlichtweg hinterfragt. Man diskutierte, ob nicht auch alternative Formen der Versorgung vorstellbar seien, zu denen neben der Familienpflege auch die agrikole Kolonie gezählt wurde. Im frühen 20. Jahrhundert traten verschiedene Maßnahmen der sogenannten offenen Fürsorge hinzu, die unter anderem mit dem Namen des Psychiaters Gustav Kolb in Erlangen in Verbindung zu bringen sind. Die in Geel in vorrevolutionären Zeiten praktizierte Familienpflege, das Rollenmodell, war nun historisch damit zu erklären, dass viele derjenigen Menschen, deren Gebrechen durch die erwarteten vermeintlichen Wunder und Bußhandlungen nicht spontan zur Heilung kamen, bei ortsansässigen Familien untergebracht wurden. Unterbringung bedeutete in diesem Fall, dass die als heilungsbedürftig angesehenen gegen Geld in Familien vor Ort aufgenommen wurden und ihnen in deren Haushalt ein dem Sozialstatus der Familie in der Regel entsprechender Wohnraum zur Verfügung gestellt wurde. Nicht selten mussten sich diese sogenannten Pfleglinge an häuslicher oder landwirtschaftlicher Arbeit der Gastfamilie beteiligen. Die Auswahl der Familien und die Organisation dieser Protoform der Familienpflege besorgte im voraufklärerischen Geel das Chorherrenkollegium, eine konfessionelle Einrichtung. Resultierend aus den Auswirkungen der Französischen Revolution wurde auch diese Einrichtung säkularisiert. Bis ca. 1850 sollte es dauern, bis die medizinische Versorgung der Patienten nicht mehr nur von Ortsansässigen, sondern von eigens hierfür bestellten Ärzten gewährleistet wurde, die nun auch über eine kleine Beobachtungsstation verfügen konnten. Von besonderem Interesse ist meiner Ansicht nach hier, dass die Familienpflege nach der Französischen Revolution und dem Verbot von Exerzitien überhaupt weiter existiert. Und dies bis in die Gegenwart. Die deutsche Geschichte. Für einige Besucher Gels Mitte des 19. Jahrhunderts stellte sich die Frage, ob dieses System auch in Deutschland etablierbar sei. Für andere wiederum, wie man den Import dieser Versorgungsform, der man Nutzen und Zuverlässigkeit nicht selten im Vorhinein absprach, am besten verhindern könnte. In der hier gebotenen Kürze muss man sagen, dass im Verlauf des letzten Drittels des 19. Jahrhunderts die Etablierung großer und ihrem Dafürhalten nach zeitgemäßer Anstaltsneubauten in der Tat favorisiert wurde. Zumindest solange die materiellen Möglichkeiten der Kommunen dies ermöglichten. Gegen Ende der 1860er Jahre geriet die Familienpflege im deutschsprachigen Raum deswegen zunächst in Vergessenheit. Von einzelnen Initiativen der Pioniere der deutschen Familienpflege einmal abgesehen. Nachdem 30 Jahre später zu erkennen war, dass auch die neuen und zusätzlichen Krankenhausbauten in ihrer Gesamtheit nicht geeignet waren, eine aus verschiedenen und hier nicht näher auszuführenden Gründen immer größer werdende Zahl an psychiatrischen und anderen Patienten aufzunehmen, kam die Familienpflege jedoch erneut ins Fachgespräch und wurde nun auch umgesetzt. Zusätzlich zu den errichteten Anstalten, nicht alternativ zu ihnen, wie einige Psychiater dies Jahrzehnte zuvor gefordert hatten, etablierte man im Deutschen Reich um die Jahrhundertwende die Familienpflege im großen Stile. Die Zeit bis zu Beginn des Ersten Weltkriegs kann als goldene Zeit der deutschen Familienpflege bezeichnet werden. Auch im internationalen Vergleich und dies weit über den deutschsprachigen Raum hinaus. Diskutiert und auf unterschiedliche Weise umgesetzt wurde die Familienpflege seinerzeit nicht allein in fast allen europäischen Ländern, wie zum Beispiel in Großbritannien, den skandinavischen Ländern oder Österreich-Ungarn, sondern auch in Japan, in Nord- und Südamerika, in Russland, in Australien oder Südafrika. Dies umfasste auch die britischen Kolonien in Indien sowie Java und Kuba. In Deutschland wurden von mir die Einrichtungen Konrad Alts in Uchtspringe bei Stendal bzw. Magdeburg untersucht, die ich für die innovativsten und wesentlichsten Entwicklungen der frühen Familienpflege in Deutschland halte, sowie die Einrichtungen von Ferdinand Warendorf in Ilten bei Hannover und die städtischen Formen der Familienpflege in Berlin-Dalldorf, der späteren Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik, sowie der Heilanstalt Berlin-Herzberge unter Karl Möhli. In Übersichtsarbeiten zur Entwicklung der Familienpflege aus den Dekaden nach der Ära Alt wird in Bezug auf die in deutschen Ländern etablierte Form der Familienpflege häufig vom Adnex-Typ gesprochen. Andere Typen der Familienpflege werden ebenfalls bestimmten Nationen oder Ländern fest zugeordnet, wie beispielsweise Belgien der Konzentrationstyp oder Schottland der Dispersionstyp. Dieser Versuch einer analytischen Annäherung an Versorgungskonzepte entlang nationaler, medikaler Kulturen ist nachvollziehbar, doch ergaben die Befunde des von mir durchgeführten Projekts, das beispielsweise Konrad Alts Umsetzungsweisen der Familienpflege, eine erneute Diskussion von Typologien der Versorgung notwendig machen. Etwas optimistischer formuliert, die Geschichte der psychiatrischen Versorgung ist weitaus reichhaltiger als das Bild, das wir uns bisher von ihr gemacht haben. Insbesondere hinsichtlich der Initiativen Konrad Alts in Uchtspringe handelte es sich um innovative Beiträge, die sich in ihrer heterogenen, dynamisch entwickelnden Konzeption einer allzu starren Typologie entziehen. Beispielsweise, weil sie Charakteristika aller drei eben genannten Familienpflegetypen aufweisen. Die in und um Uchtspringe sowie Jericho und Gardelegen etablierten Funktionseinheiten waren für den deutschen Raum im besten Sinne außergewöhnlich und zeitgenössisch also auch nicht repräsentativ. Sie erstreckten sich über vergleichsweise große Räume und umliegende Gemeinden, in denen die Patienten untergebracht waren. Es ist davon auszugehen, dass die Vielfalt von Unterbringungsstrukturen auch eine Entsprechung in der Lebensqualität der Patientinnen und Patienten nicht allein in der Familienpflege fand. Im 19. Jahrhundert psychisch krank zu sein, konnte demgemäß etwas sehr Unterschiedliches bedeuten, je nachdem, wo man untergebracht war. Von weiteren deutschen Beispielen muss ich aus Zeitgründen hier absehen. Die deutsche Entwicklung der psychiatrischen Familienpflege zusammenfassend ist festzustellen, dass das Studium Gels eine Voraussetzung für die Befunderhebung darstellt, der zufolge die Unterschiede zwischen Gel und den deutschen Initiativen strukturell so deutlich sind, dass sich Formulierungen nach Gehlschem Modell für die meisten deutschen Initiativen streng genommen verbieten, obwohl genau jene Verknüpfung in den Fachpublikationen immer wieder stereotyp wiederholt wird. Nahezu alle deutschen Familienpflegeinitiativen seit Beginn der 1890er Jahre wurden aus einer Anstalt heraus gegründet. Die Anstaltsleiter waren durch eine Vielzahl von Gründen, die letztlich zu einer Überbelegung der Anstalten führten, gezwungen, auf kostengünstigere Versorgungsformen zurückzugreifen, die unter den gegebenen materiellen Bedingungen noch als umsetzbar betrachtet wurden. Häufig wurde dies in Form von Adnexen, Anhängseln usw. so für eine Mehrzahl von Patienten umgesetzt, was die oben problematisierte Bezeichnung vom deutschen Typ als Adnex-Typ teilweise auch erklärt. Die Funktion dieser Form der Familienpflegeeinrichtungen hatte keinen Experimentcharakter im Sinne der Entwicklung einer neuen Versorgungsform. Ihr Ziel war nicht die Entwicklung eines innovativen, zu den bisherigen Versorgungsformen alternativen Systems für psychiatrische Patientinnen und Patienten. Auch eine Publikation von Konrad Alt, die wesentliche. Selbst der Württemberger Wilhelm Griesinger, der wohl prominenteste Deutsche unter den ärztlichen Befürwortern der Familienpflege, der dieses System nicht kurzerhand als nicht umsetzbar erklärte, sondern es als modifiziertes Modell nach dem Vorbild Gehlschem in seine komplexen Konzepte der Versorgung integrieren wollte, selbst Griesinger schrieb von Familienpflegekolonien in der Nähe der Anstalten und Asyle. Ihm zufolge gab es keinen Zweifel an der zentralen Bedeutung einer gut ausgestatteten Anstalt im System der Versorgung einer jeden Region, der psychiatrischen Ausbildung ebenso dienen sollte, wie in ihr Therapie und Forschung umgesetzt werden sollen. Dies gilt nicht minder für Konrad Alt, der trotz der strukturellen Variabilität der von ihm geschaffenen Versorgungseinrichtungen an der Anstalt als zentralen Punkt des Versorgungssystems bzw. des funktionalen Zentrums des Organismus der Kolonie festhielt. In den seltensten Einzelfällen, so muss man aus der hohen Bedeutung der Anstalt folgern, waren Familienpflegeeinrichtungen im Deutschen Reich medizinische Neugründungen in einer Region oder gaben gar einer Region ein neues Gesicht, wie dies auf Lianeux im wallonischen Belgien oder auf die zentralfranzösischen Einrichtungen zutrifft, auf die ich gleich zu sprechen komme. Die Betonung der Anstalt in einem regionalen Gefüge der Versorgung, im Zusammenspiel mit den sogenannten Pflegestellen, wie in Berlin-Dalldorf, oder mit über verschiedenen Gemeinden verteilten Pflegefamilien, stellte eine Verkehrung der ursprünglichen Situation in Gehl dar, wie sie noch bis ans Ende des 19. Jahrhunderts Gültigkeit hatte. Denn in Gehl existierte bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts keine zentrale Einrichtung im Sinne einer Krankenanstalt. Auch die späterhin im Verlauf der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Gehl gegründete sogenannte Infirmerie nahm keine vergleichbare zentrale Stellung im Versorgungsgefüge der Familienpflege an. Zieht man die Statistiken beispielsweise der erwähnten Anstalt Berlin-Dalldorf heran, wird klar, dass bereits ein Drittel der sogenannten Familienpfleglinge in solchen Pflegestellen bis ca. 20 Personen untergebracht waren. Die Familie war ein Wärter-Ehepaar, also eine Frau, ein Mann, beide sogenannte Krankenwärter und 20 Patienten in einem kleinen hüttenähnlichen Bau. Ein nicht unbeträchtlicher Teil der Patientinnen und Patienten in Dalldorf war darüber hinaus gegen die üblichen Entgelte in der eigenen leiblichen Familie untergebracht. Eine Unterform der Familienpflege, die Homofamiliale, also gegen Geld in der eigenen Familie. Dieser Familienpflegetyp spielte jedoch weiterhin keine nennenswerte Entwicklung mehr und war deswegen auch nicht Gegenstand des beschriebenen Projekts. All das, diese statistischen Hinweise, hinderte einen Dalldorfer Psychiater, van der Vleuten, nicht daran, die eigene Initiative in Berlin im Rückblick der 1920er Jahre im Rahmen einer Festschrift als eigentliche Familienpflege zu bezeichnen, während er Gehl abwertend als ungewöhnliche Abwandlung bezeichnete. Er vertauschte also Original und Derivat, ganz bewusst. Der französische Kontext, eine Parallele zu Deutschland oder ein Gegenmodell? Fragezeichen. Die historischen Debatten um die sogenannte Asylierung von Menschen, die wir heute als psychisch Kranke bezeichnet würden, versus ihre Versorgung in alternativen Einrichtungen wie der Familienpflege, gestalteten sich in Frankreich nicht weniger komplex als im deutschsprachigen Raum. die historiografischen Beiträge zur Familienpflege in Frankreich, wie auch jüngere Arbeiten zur Geschichte der Psychiatrie, vermitteln auch in Bezug auf Frankreich den Eindruck, dass die Psychiatriegeschichtsschreibung, wenn nicht gar Revisionen, so doch zumindest einiger Erweiterungen bedarf, die das einseitige Bild einer wirkmächtigen Psychiatrie, die sich die Patienten untertan macht und perforensische Expertise über die Definition von normal und gesund versus anormal und krank befindet, in Frage stellen. Denn die französischen Psychiater haben die bürgerliche antipsychiatrische Aufklärungsbewegung gegen Ende des 19. Jahrhunderts nicht minder gefürchtet, als dies ihre deutschen Kollegen taten. So viel in aller Kürze hierzu. Die Frage nach der Eignung der Familienpflege wurde auch in Frankreich zu einem zentralen Thema. Und auch hier vornehmlich am Beispiel des flämischen Städtchens Geel diskutiert, weswegen Geel auch zum Reiseziel vieler französischer Ärzte wurde. Die in Paris zuständigen Ärzte, wie auch die Funktionäre der Gesundheitsverwaltung, erwiesen sich als äußerst geschickte Planer der historischen Vorläufereinrichtungen der heutigen Familienpflege. Denn man wählte letztlich zwei Departements aus, die in tiefen ökonomischen Krisen steckten und deren Bewohner von den zusätzlichen und neuen Einkunftsmöglichkeiten, also der Pflegevergütungen, aller Voraussicht nach sehr profitieren würden. Die zuständigen Gemeindefunktionäre versprachen sich von der Familienpflege einen Aufschwung und das ermutigte die Pariser Politik, wie auch die Ärzte, die Familienpflege dort 1892 zu initiieren. Zudem konnte man einigen humanistischen Ideen zur Verbesserung der Unterbringung psychisch Kranker quasi mit demselben Schritt Rechnung getragen werden. Ich bin hier eine Karte mitgebracht, die Ihnen die drei untersuchten Departements etwas bildlicher vor Augen führt in ihrer geografischen Lage. In meinem Forschungsprojekt untersuchte ich Einrichtungen der Familienpflege in den drei französischen Departements. Die von Dr. Marie und Dr. Loff begründeten Einrichtungen in den zentralfranzösischen Departements Cher und Allier wurden untersucht. Hier ein Bild von Dr. Marie, dem Pionier der französischen Familienpflege, und Dr. Loff. Sowie als drittes die Familienpflegeinitiative des Psychiaters Bonnet aus der Anstalt Saint-Robert im Tal der Isère bei Grenoble. Die Anstalt heißt heute Saint-des-Grèves. Also, Val d'Isère bei Grenoble, das kennen Sie irgendwie vom Skifahren. In Bonnets Modell einer dezentralen Familienpflege wurden Patienten aus Grenoble weiträumig über verschiedene, weit auseinanderliegende Gemeinden verteilt. Dies deckt sich mit der Stellungnahme Bonnets, denn er verkündete in seinen Publikationen die Absicht, im Isère-Tal das Dispersionstyp genannte und in Schottland favorisierte Modell der Familienpflege zu etablieren. Angesichts ihrer zunächst erfolgreichen Etablierung spielte es dann eine vernachlässigbare Rolle, dass Bonnet der Meinung war, dass es sich auch bei dem flämischen Städtchen Geel um eine schottische Stadt handelt. Die Ausübung der Familienpflege am Standort endet offenbar mit der Tätigkeit Bonnets. So ist ein wesentlicher Befund neben anderem, der an dieser Einrichtung gezeigt werden kann, dass Erfolg und Qualität der Familienpflege einer Region im höchsten Maß vom Engagement der Akteure vor Ort abhängen. Eine Gemeinsamkeit der Institutionalisierung im deutschen und französischen Kontext scheint zu sein, dass der Erfolg und die Qualität dieser Versorgungsform in höherem Maße davon abhängt, inwieweit eine Anpassung an regionale, infrastrukturelle und ökonomische Gegebenheiten gelingt, als dies für in Krankenanstalten durchgeführte Therapie und Versorgung gesagt werden kann. Als ein zentraler Unterschied zwischen den beiden Kontexten wurde deutlich, dass die Zahl deutscher Etablierungsversuche der Familienpflege zwar einerseits die der französischen bei weitem übersteigt, also zwischen 1880 und 1900 etablierten ca. 15 deutsche Anstalten die Familienpflege, bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs versuchte sich fast jede psychiatrische Anstalt in der Etablierung der Familienpflege, die Reichenau auch, dass andererseits sich die französischen Etablierungen jedoch durch gelungenere, nachhaltige Gründungen mit einem hohen Maß an Adaptation an regionale, wirtschaftliche und kulturelle Bedingungen auszeichnen. So etablierte man die Familienpflege beispielsweise in den Regionen, die durch Armut und Landflucht gekennzeichnet waren und schätzte so, wie ich angedeutet habe, die hohe Bedeutung der Versorgungsentgelte für den Haushalt der Patienten und die sie aufnehmenden Familien quasi recht korrekt ein. Und man schätzte damit auch die Bereitschaft korrekt ein, psychisch Kranke aufzunehmen. Dies zeigt sich beispielsweise am zentralfranzösischen Departement Cher, nachdem dort die Reblauskatastrophe gewütet hat und quasi den gesamten Weinbau, für den die Region stand, zerstört hatte. Sowie dem Niedergang des für die Region bedeutenden Canal de Berry, der als bahnbrechender Wirtschafts- und Wasserweg des 18. Jahrhunderts dann um 1880 in seiner Bedeutung von der Eisenbahn eingeholt und in den nächsten beiden Dekaden annähernd überflüssig gemacht wurde, quasi die zweite bedeutende Ursache für eine hohe Arbeitslosigkeit in dieser Region. Im südlich gelegenen Departement Allier resultierten nach dem Versiegen der dortigen Eisenminen und der Schließung der zugehörigen Schmieden im Forêt de Troncet ebenfalls ökonomische Krisen. Ein weiteres Problem stellte der Rückgang der Kaolin-Gewinnung dar, die zum Niedergang der regionalen Porzellanmanufaktur führte. Also man siedelte die Familienpflege in einer Region an, in der quasi kurz nacheinander vier regionale wirtschaftliche Katastrophen durchgegangen waren. Für das Departement Isère lassen sich ebenfalls Umgebungsbedingungen vorfinden, die die Initiative der Familienpflege seitens der Psychiatrie auch im Nachhinein plausibel machen. Das ist die im Umbau befindliche Zentrale der Porzellanmanufaktur, aus der in den gleichen Gebäuden sozusagen die ärztliche Direktion der Familienpflegekolonie wird. Also alles am gleichen Ort. Die französischen Patienten waren durch die im Vergleich zu den meisten deutschen Familienpflegen, zumal den sogenannten Pflegestellen der städtischen Familienpflege Berlins, deutlich größere räumliche Entfernung der aufnehmenden Familien zu den psychiatrischen Einrichtungen der medizinischen Kontrolle weniger ausgesetzt. Dieser Parameter darf zwar nicht als Garant, jedoch als eine notwendige Voraussetzung für ein Leben mit mehr Freiheiten in offener Versorgung beurteilt werden. Bei den zentralfranzösischen Familienpflegen wirkte vorläufig eine allzu starken Psychiatrisierung oder Medikalisierung darüber hinaus entgegen, dass an den ausgewählten Orten zuvor keinerlei psychiatrische oder auch anderweitige medizinische Einrichtungen existierten. Die Familienpflege war sozusagen das erste an medizinischen Dingen, die sich in der Region überhaupt etabliert hatten. Die Motivationen und Interessenskonflikte der Akteure waren sicher auch in der französischen Situation komplexer, als in der bisherigen Sekundärliteratur gemeinhin angenommen wurde. Was die Behandlung der psychiatrischen Patienten angeht, war das 19. Jahrhundert offener und innovativer und jedenfalls hinsichtlich interferierender Interessen im Feld der Psychiatrie sehr viel widersprüchlicher, als man bisher glauben wollte. Dies umfassender zu untersuchen und um Befunde zu erweitern, die hier zusammengetragenen Ergebnisse zur Geschichte stützen oder auch ihnen entgegenlaufen mögen, muss nachfolgenden Arbeiten vorbehalten bleiben. Ich komme zum dritten, knappen, letzten Teil meines Vortrags. Historisches Wissen als Bereicherung für die aktuelle Medizin und Therapie? Fragezeichen. Drei Schlussfolgerungen. Erste Schlussfolgerung. Die psychiatrische Familienpflege ist also kein kleines Thema, wie ich zunächst dachte, als ich mich vor Jahren zum ersten Mal damit beschäftigte. Denn sie ist zwar ein klar abgrenzbares Thema, das man gut in ein Forschungsprojekt packen kann, wie dies der Drittmittelgeber als Erfolgsgarantie vom Antragsteller erwartet, und es ist auch korrekt, dass die psychiatrische Familienpflege als historischer Gegenstand für sich allein genommen bereits interessant genug ist, ohne dass man sie in einen übernationalen, transnationalen oder gar in einen geschichtsphilosophischen Zusammenhang stellt. Dass sie darüber hinaus jedoch ein Schlüsselthema der europäischen Psychiatriegeschichte ist, wird erst auf den zweiten Blick klar. Sie ist meinem Eindruck nach wie kein anderes Thema der Psychiatriegeschichte im Spannungsfeld zwischen der Versorgung kranker, hilfsbedürftiger Menschen, also dem Individuum und seiner Familie einerseits, und dem Krankenhaus, der Medizin und Wissenschaft, auch als Repräsentanten einer jeweiligen Gesellschaft andererseits situiert. Die Familienpflege ist eine Versorgungsform, die historisch innerhalb der sogenannten Anstaltsmauern konzipiert und außerhalb praktiziert wurde. Ihre außerklinische Praxis wurde in den hier untersuchten historischen Kontexten jedoch immer noch mehr oder weniger aus der Anstalt heraus kontrolliert. Ein deutlicher Unterschied übrigens zu der heute in Baden-Württemberg mit vielen hundert Erwachsenen und jugendlichen Patienten praktizierten Form der Familienpflege. Ich verweise hier auf eine Publikation aus 2006, die draußen ausliegt, neben zwei, drei anderen Arbeiten und die zu Ihrer freien Verfügung dorthin gelegt wurde. Und so wurde die Haltung zur psychiatrischen Familienpflege, dies ist die erste Schlussfolgerung, in der Geschichte zu einer Art Lackmustest für eine jeweilige Gesellschaft und ihre Medizin bzw. deren Vertreter, für den historischen Umgang mit dieser Versorgungsform, für den Umgang letztlich mit dem psychisch Kranken selbst. Zweite Schlussfolgerung. Historische Befunde, wie sie hier beispielhaft dargelegt worden sind, lassen sich nicht automatisch in unsere Zeit übertragen. Auch sind eine Reihe von Unterschieden zwischen den nationalen Gesundheitssystemen, der variierenden Infrastruktur sowie dem Charakter des Kulturraums, in dem die Familienpflege etabliert wird, zu beachten, um letztendlich zu sinnvollen Aussagen zu gelangen. Auch Mentalitätsunterschiede hinsichtlich der Gestaltung der Familienpflege spielen eine wesentliche und profilgebende Rolle, was beispielsweise an der deutschen Situation gezeigt werden kann. Es steht Ihnen als Fachpublikum natürlich dennoch frei, aus den präsentierten historischen Überlegungen Rückschlüsse zu ziehen. Die wohlbedachte Anpassung der psychiatrischen Versorgung an regionale Bedürfnisse, und das können Sie gerne übertragen, und zwar nicht allein an die medizinischen, sondern auch an die ökonomischen, versorgungsstrukturellen Bedürfnisse einer Region, so fällt bei der historischen Betrachtung auf, machten dabei ganz offensichtlich einen guten Teil des Erfolgs aus. Könnten in der Sprache des Klinikers vielleicht sogar als Prädiktor für einen mittelfristig erreichbaren Erfolg in der Umsetzung der Familienpflege in einer Region XY verwendet werden. Ganz sicher kann man dies in Bezug auf die historischen Beispiele, also retrospektiv, feststellen. Will sagen, wenn eine Etablierung der Familienpflege in der Vergangenheit gelang, dann traf das Angebot an die Gastfamilien ihre ökonomische Situation, wie auch die Bedürfnisse der Pfleglinge, wie man die Patienten historisch bezeichnete. Hohe Investitionen in der Initialphase an Personal, an Recherchen zu den Gegebenheiten vor Ort und an Investitionen in die Infrastruktur führten zu dem Effekt einer optimalen, mittelfristig insgesamt deutlich kostengünstigeren Versorgung durch die Familienpflege, die die Höhe der Kosten der stationären Versorgung in keiner historischen Situation erreichte oder gar überstieg, während die Qualität der Versorgung in dem Sinne stieg, dass eine bessere Anpassung an die individuellen Bedürfnisse vieler Patientinnen und Patienten erreicht werden konnte. Dritte Schlussfolgerung. Die psychiatrische Familienpflege gilt in Westeuropa ganz allgemein und auch zu Recht als älteste außerklinische Versorgungsform für psychisch kranke und behinderte Menschen. Wie zu sehen war, besteht sie in Frankreich und Belgien spätestens seit dem 19. Jahrhundert durchgängig und wird dort heute in moderner Form umgesetzt. Auch die nationalsozialistische Besetzung Belgiens und Frankreichs hat, von passagieren Problemen abgesehen, daran nichts ändern können. In Deutschland hingegen wissen wir nach einer sogenannten Blüte der psychiatrischen Familienpflege vor dem Ersten Weltkrieg, einer ersten Krise während dieses Ersten Kriegs, gefolgt von einem erneuten Aufschwung bis in die Jahre der Weimarer Republik, letztendlich dann von einem quasi völligen Niedergang in den Jahren des Nationalsozialismus. Zwischen dem Zweiten Weltkrieg und den 1980er Jahren existierte in keinem der beiden deutschen Nachkriegsstaaten nennenswerte Initiativen moderner Familienpflege. Medizinhistorisch ist relevant ist, und dies ist der Kern dieser dritten Schlussfolgerung, dass die Familienpflege als Baustein der psychiatrischen Versorgung im nationalsozialistischen Deutschland aufgrund rein ideologischer Vorgaben und trotz ihrer ökonomischen Vorteile ausgesetzt worden ist. Die überwiegende Abstinenz der Familienpflege in beiden deutschen Staaten nach 1945 ist also nicht etwa als Konsequenz der Beurteilung ihrer möglicherweise mangelnden Qualität zu interpretieren, sondern als Folge nationalsozialistischer Ideologie und Gesundheitsgesetzgebung allein. Und mit dieser dritten, für heute letzten Schlussfolgerung bin ich fast am Ende angelangt. Im Sinne der Rede Roman Herzogs, auf der Internetseite des Bundespräsidialamts nachlesbar, müssen solcherlei historische Erkenntnisse Eintritt in unsere Alltagsarbeit erhalten. Vor allem jedoch auch des Alltags der einschlägigen Institutionen des Landes. Denn, so Herzog im Zitat, mit öffentlichen Feierstunden allein ist hier wenig getan. Und wenn sie noch so nachdenklich verlaufen. Zitat Ende. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.